Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Das Berliner Theatertreffen, das die 10 bemerkenswerten Inszenierungen des vergangenen Jahres in die Hauptstadt holt, wurde wegen der Corona-Krise längst abgesagt. Doch nun haben sich die Berliner Festspiele dazu entschlossen, eine abgespeckte Variante online gehen zu lassen. Wir sprechen heute mit Theatertreffen-Jurorin Shirin Sochi-Travalla über diesen ganz besonderen, kontaktlos aufgeführten Jahrgang und schauen nach Hamburg, wo es einen ebenso virtuellen Theater-Ramadan gibt als Videosoap. Immerhin 6 von 10 Inszenierungen, die in diesem Jahr zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurden, werden jetzt online gezeigt. Immer für 24 Stunden gibt es sie im Stream zu sehen, unter anderem auf der Seite berlinerfestspiele.de. Auch ein Rahmenprogramm mit Diskussionen und Nachbesprechungen ist gestartet. Gestern ging es los mit Sandra Hüller als Hamlet in Johann Simons Inszenierung aus Bochum. Vorher hat Theatertreffen-Leiterin Yvonne Büdenhölzer eine kurze, aber sehr eindringliche Eröffnungsrede gehalten. Wir hören noch mal rein.
Das haben wir uns auch alles anders vorgestellt. Corona. Abgesagt. Kein Berliner Theatertreffen 2020. Nein, doch. Thomas Oberender und ich haben uns entschieden, die analoge Bühne in den virtuellen Raum zu holen. Sie finden jetzt bestimmt auch, das kann doch kein Ersatz sein. Ja, aber wir finden, gerade in diesen Zeiten ist es wichtiger denn je, ein Zeichen zu setzen für die Kunst und für die Kultur. Und wenn Theater schon nicht als systemrelevant eingestuft wird, dann doch bitte als demokratierelevant. Als unverzichtbares Regulativ für unsere Gesellschaft.
Ja, kämpferische Worte von Yvonne Büdenhölzer, der Leiterin des Berliner Theatertreffens, in ihrer Eröffnungsrede. Jurorin Shirin Sochi-Travalla hat diesen Jahrgang mit ausgesucht. Ich habe sie vor der Sendung sprechen können und sie erst einmal gefragt, was das für ein Gefühl ist, wenn das Theatertreffen jetzt kontaktlos stattfindet, nachdem so viel Arbeit, so viel Sichtungen, so viel erhitzte Jurydiskussionen stattgefunden haben. Überwiegt da jetzt die Erleichterung, dass es nicht völlig abgesagt wurde?
Also für mich überwiegt auf jeden Fall die Erleichterung. Es fühlt sich an wie so ein Trostpflaster, also wie ein schönes Trostpflaster. Es ist natürlich kein ebenbürtiger Ersatz, aber es ist immerhin etwas. Also wir können immerhin 6 Inszenierungen, wenn auch nur online, zeigen. Wobei ich schon Wert drauf legen würde, dass es jetzt nicht in erster Linie um uns als Jury geht, sondern vielmehr um die Künstler und Künstlerinnen, die ihre Arbeit nicht in Berlin zeigen können. Und die tut es mir mehr leid als um unsere erhitzten Jurydiskussionen, die jetzt nicht zu dem Ergebnis führen, was eigentlich angedacht war.
Was ist hier Ihr letztes Theatertreffen als Jurorin? Das hatten Sie sich ja bestimmt ganz anders vorgestellt. Was werden Sie denn besonders vermissen an diesem Zusammentreffen der Theater und der Theatermacherinnen und Macher?
Ich werde besonders vermissen das Gespräch über Theater, weil ich jetzt auch in diesen Zeiten ohne Theater während der Corona-Krise gemerkt habe, dass mir weniger die Abendtermine fehlen. Das ist jetzt eher ganz schön, dass man mal abends zu Hause sein kann, so lange. Aber was mir wirklich eminent fehlt, ist das Gespräch mit den Kollegen, aber auch mit anderen Zuschauern und Zuschauerinnen über das Theater. Und das ist ja auch das Wertvolle am Theatertreffen. Das ist nicht nur diese Publikumsgespräche, die man ja jetzt auch online abhalten kann, sondern es gibt so Begegnungen am Rande im Festspielhaus. Dann kommt dann irgendeine ältere Dame aus Charlottenburg und stupst einen an und fragt, warum haben Sie denn das eingeladen? Das fand ich ja furchtbar. Diese Dinge, das fällt jetzt einfach weg. Und das ist sehr schade.
Das war ja ein mit besonderer Spannung erwarteter Jahrgang, der erste mit der sogenannten Frauenquote. Also 50% der eingeladenen Stücke mussten von Frauen inszeniert sein. Sie haben ja auch schon im Vorfeld immer wieder gesagt, es war nicht schwer, das zu finden. Diese 6 Produktionen, die von Frauen inszeniert wurden. Ist es also ein ganz besonderer, ganz spezieller Jahrgang, der uns da live jetzt entgeht?
Es ist auf jeden Fall ein ganz besonderer Jahrgang, nicht nur wegen der 6 Inszenierungen von Frauen. Wir hatten nämlich auch eine Inszenierung, die tatsächlich schon weg war. Dante Pasolini von Antonio Latella am Residenztheater unter Martin Kujai noch herausgekommen. Also die gibt es gar nicht mehr, die Inszenierung. Die Schauspieler sind in alle Winde verstreut. Und das wäre ja die Gelegenheit gewesen, das nochmal möglich zu machen, das dem Publikum in Berlin zu zeigen. Und das fällt auch weg. weg. Es ist aber natürlich auch der erste, wie Sie sagen, quotierte Jahrgang. Und natürlich hätten wir gerne die Diskussion geführt über diese Stücke, weil es ja enorme Bedenken auch gab und gesagt wurde, man kann künstlerische Qualität nicht quotieren. Und wir aber als Jury der Meinung sind, wir haben einen super Jahrgang ausgewählt und gerade auch die Inszenierungen der Frauen, da könnte jetzt niemand mehr was an der künstlerischen Qualität zu bemängeln haben.
Da hat es ja auch durchaus innovative Produktionen gegeben, die eine gewisse Überraschung, vielleicht auch eine gewisse Kontroverse herbeigeführt hätten. Ich erinnere mich da an die Florentina Holzinger Produktion Tanz, die ich Gott sei Dank noch sehen konnte, also die in Berlin gezeigt wurde, kurz vor dem Theater-Shutdown. Allein so eine Produktion hätte doch wahrscheinlich viel Kontroverse gebracht. Also nackte Frauen auf der Bühne, die sich selbst ermächtigt, da in sehr ausgefallenen, gewalttätigen, auch blutigen Aktionen ergehen. Das wäre doch zum Beispiel sicherlich ein besonderes Highlight gewesen.
Auf jeden Fall. Das wäre, ja, wie Sie sagen, mit Sicherheit ein Höhepunkt geworden. Auch die Kontroverse, die sich da angeschlossen hat. Also wenn ich eben gesagt habe, dass jetzt niemand mehr die künstlerische Qualität von Regisseurinnen in Frage stellt, ist es natürlich trotzdem nicht gesagt, dass jetzt alle einverstanden sind, ob diese Arbeit so besonders bemerkenswert ist, diese in jedem Fall, aber ob sie einem gefällt oder nicht. Sie mutet einem natürlich viel zu, weil sie ja auch sehr brutale Szenen zeigt, weil hat sich ja mittlerweile herumgesprochen, dass eine der Tänzerinnen sich so wie so Fleischerhaken hinten in den Rücken ziehen lässt und daran am Schnürboden hochgezogen wird. Also ich konnte da auch kaum hinschauen und da ist natürlich die Frage berechtigt, warum muss sowas auf der Bühne gezeigt werden? Und das wäre ein guter Ansatzpunkt gewesen, Debatten anzustoßen und sich darüber zu verständigen, was denn das Theater heute sein kann und sein will.
Die Stücke werden nun zum Teil gestreamt. 6 Stücke werden online zu sehen sein, Sie haben es schon gesagt. Im Augenblick gibt es ja überall Streams. Schauen Sie das eigentlich gerne an? Funktioniert das für Sie? Ich muss zugeben, trotz diesem Theaterentzug im Augenblick tue ich mich ja immer noch schwer damit, dieses aufgezeichnete Theater wirklich zu genießen.
Ich halte das auch oft nicht aus. Ich habe jetzt 2 Sachen wirklich komplett gesehen. Also einmal Falk Richter, Small Town Boys von dieser Gorki-Inszenierung, die ja damals auch sehr umstritten war. Und die hat Nachtkritik.de ja im Livestream gebracht und da gab es auch einen Live-Chat mit dem Regisseur. Das fand ich schon als Format sehr interessant, wobei ich es gewöhnungsbedürftig finde, dass während der Stream läuft, dann gechattet wird. Also weil es natürlich so als Oldschool-Theatergängerin denkt man ja, man darf doch während der Vorstellung nicht reden. Und das ist ja wohl jetzt auch angedacht bei den Inszenierungen beim Theatertreffen, also zumindest auf nachtkritik.de, dass da ein Live-Chat angeboten wird. Also ich halte es oft nicht ganz durch. Die 2. Inszenierung war All-Inclusive von Julian Hetzel im Schauspiel Leipzig, die ich per Stream gesehen habe. Und sonst mache ich das oft so, dass ich am Anfang ein bisschen reinschalte und gucke, dann ein bisschen in der Mitte und das Ende, um dann eher mal einen Eindruck zu gewinnen von Inszenierungen, die ich verpasst habe.
Das heißt, das Live-Erlebnis lässt sich eigentlich nicht nachempfinden bei so einem Streaming?
Nee, lässt sich nicht. Aber es geht ja nicht nur um das, was ich vorhin schon sagte, es geht nicht nur um das, was im Saal dann tatsächlich stattfindet, sondern um dieses Ganze außenrum. Also es fängt ja schon an, wenn man ins Foyer geht und was davor schon für Gespräche ablaufen. Und dann nimmt man noch ein Getränk und dann begrüßt man die anderen Leute, die da sind und unterhält sich vielleicht über die Erwartungen an den Abend. Das gehört alles zu einem Theaterbesuch dazu.
Wie geht's denn jetzt Ihren Jurykolleginnen und Kollegen, die nichts sichten können? Wie schauen die denn aufs Theatertreffen 2021? Wird das denn überhaupt in gewohnter Weise stattfinden können, wenn mehrere Monate lang kein Theater angeschaut werden kann? Wie ist denn da im Moment die Stimmung? Das muss ja auch eine sehr eigenartige Situation sein.
Also was ich jetzt gehört habe von meinen Kollegen Georg Kasch und Andreas Kloy, die ja weiter noch in der Jury sein werden, die sind schon ziemlich gedrückt, weil sie eben im Moment kein Theater schauen können. Und es gab ja jetzt Anfang März oder bis Mitte März wurde noch gespielt. Also die haben 1,5 Monate jetzt sichten können. Das ist natürlich zu wenig. Und die Situation ist ja ungeklärt. Wir wissen alle nicht, ob die Theater wirklich im September oder nach der Sommerpause wieder aufmachen. Und wenn sie aufmachen, unter welchen Auflagen, wenn wirklich diese Sicherheitsabstände auf der Bühne eingehalten werden sollen, was sind denn dann für Stücke möglich? Zwei-Personen-Stücke oder Solo-Performances. Das würde natürlich einen eminenten Einfluss haben auf das, was gesichtet werden kann und was dann gezeigt werden kann. Also ich würde sagen, wie das Theatertreffen 2021 wirklich ablaufen wird, das steht derzeit noch in den Sternen.
Aber man merkt ja auch, die Theater fangen an zu drängeln. Sie werden ungeduldig. Ulrich Kuhn vom Deutschen Theater Berlin, der Intendant, hat zum Beispiel gesagt, er möchte dann lieber, dass jemand alleine auf der Bühne steht und dass irgendwas stattfindet. Frank Castorf hat in seiner sehr eigenen Weise auch schon verlauten lassen, dass er sich nicht gängeln lassen will vom Staat und dass er sich nicht von Frau Merkel befehlen lassen möchte, sich die Hände zu waschen. Müssen wir uns denn auf so ein hygienisches Maskentheater einrichten? Glauben Sie das? Oder sollte man Ihrer Meinung nach lieber warten, bis man wieder nach Herzenslust auf der Bühne rumspucken und im Saal auch husten darf?
Also ich würde jetzt ungern Ulrich Kuhn und Frank Castorf in dieser Frage in einem Satz erwähnen, weil das schon sehr unterschiedliche
Positionen sind. Ja,
ja, und das, was Herr Castorf gesagt hat, ich finde, darüber müssen wir jetzt gar nicht weiter reden. Aber dass man die Theater öffnen möchte, so wie Ulrich Kuhn das fordert, das kann ich natürlich verstehen. Und ich würde es dann auch begrüßen, dass man kleinere Inszenierungen zeigt oder die Formate, die eben im Moment möglich sind. Und es gibt, so wie jetzt die Bundesliga, die natürlich mehr Geld hat, Sicherheitskonzepte vorlegt, so könnten das natürlich auch die Theater machen. Nur es war ja die Frage, was das dann für Auswirkungen auf das Theatertreffen hat. Natürlich, man kann nur das sichten, was dann da ist. Vielleicht gibt es dann ein Theatertreffen mit kleineren Produktionen oder anderen Produktionen. Dass wir im Zuschauerraum da auch diesen Sicherheitsabstand einhalten, ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber ich konnte mir vor Anfang Januar auch nicht vorstellen, diese Situation, in der wir jetzt leben und dass ich eine Maske im Supermarkt trage.
Sagt Theatertreffen-Jurorin Shirin Soci-Travalla. Heute Abend geht das virtuelle Festival weiter. Ab 18 Uhr können Sie eine Grundsatzdebatte über Chancen und Gefahren vom Theater im Netz streamen, unter anderem mit Regisseurin Anne Link und ihrem Kollegen Christopher Rüping. Und ab 20 Uhr dann Katie Mitchells Inszenierung Anatomie eines Suizids vom Schauspielhaus Hamburg auf berlinerfestspiele.de oder auch zum Beispiel auf nachtkritik.de. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Fernsehsoaps sind ein riesiger Markt in Arabien und Afrika. In der Zeit des Ramadan sind sie besonders beliebt. Das Hamburger Kollektiv New Media Socialism hat nun zusammen mit der Kulturfabrik Kampnagel eine 17-teilige Online-Serie gestartet, deren Finale am 23. Mai, dem Zuckerfest, laufen soll. Ramadram heißt sie. Die ersten Folgen sind schon online. Jeden Abend um 22 Uhr gibt es eine weitere. Unser Theaterkritiker Stefan Keim hat sich die bisherigen Episoden für uns angeschaut.
Der Vorspann zu Ramadram erinnert an die Vorbilder, die glatten Seifenopern des arabischen und afrikanischen Fernsehens. Viele Leute lächeln sympathisch in die Kamera, während ihre Namen und ihre Rollennamen eingeblendet werden. Die Folgen von Ramadram sind kurz, keine dauert über eine Viertelstunde. Oft sind Vor- und Abspann fast so lang wie die Handlung dazwischen. Ein Kernspielort der Serie ist das Migrantpolitan, ein Labor auf Kampnagel, in dem seit 5 Jahren nicht nur Kunst entsteht, sondern auch Ideen des Zusammenlebens ausprobiert werden. Es wird also diskutiert, gegessen und gefeiert. In der ersten Folge ist das Migrantpolitan allerdings in einem erbärmlichen Zustand. Der Streit geht darum, wer endlich mal aufräumt. Seit Wochen ist kein Geschirr gespült worden und im Kühlschrank haben sich lebendige Organismen gebildet. 2 junge Männer argumentieren, es sei Ramadan, sie müssten fasten, da könne man nicht so viel arbeiten. In diesem Augenblick erscheint eine junge Frau mit Essen und bietet allen etwas an. Sie möchte wissen, wie Ramadan funktioniert.
So there's also no sex on Ramadan, right?
So ist es, sagt ein Mann, kein Essen, kein Sex, aber nach Sonnenuntergang beim Fastenbrechen herrschen andere Regeln. Über weite Strecken herrscht ein lockerer, komödiantischer Ton in Ramadram, auch wenn es um religiöse Traditionen geht. In den arabischen Fernsehsoaps wäre diese Selbstironie wohl nicht möglich, obwohl diese Serien, wie Regisseurin Nadine Jessen sagt, neben der Unterhaltung eine politische Funktion haben.
Gesellschaftskritik, Herrschaftskritik, all diese Dinge, die in den offiziellen Medien nicht vorkommen, werden in diesen Soaps thematisiert. Es gibt auch diese Sehgewohnheit in diesen Ländern, dass im scheinbar Banalen Kritik angebracht werden kann.
In der Serie Ramadram wacht eine junge Frau im Krankenhaus auf und findet folgende Worte der Pflegerin gar nicht beruhigend.
Ich sage gleich ihrem Ehemann Bescheid. Der macht sich ja schon solche Sorgen. Er kommt gleich. Er kommt gleich. Er kommt gleich. Er kommt gleich.
Sie haut ab und versteckt sich im Migrantpolitan, wo die liebenswert chaotischen Bewohner eine wilde Aufräumorgie beginnen, die ganz im Stil der indischen Bollywood-Filme mit Tanz, Musik und ein bisschen Zauberei abläuft. Die Darstellerinnen und Darsteller sprechen in ihrer jeweiligen Landessprache. Es gibt Untertitel, dafür muss man allerdings auf YouTube einen Button anklicken. Sie diskutieren auch über die Frage, was man tun muss, um in Deutschland bleiben zu können, vielleicht sogar irgendjemanden heiraten.
I want to marry naturally, you know, not like being just because I want to have my I want to be stay here legally.
Okay, do you have any special talents?
Wir geben da nicht jedes Wort vor. Das heißt, wir sprechen vorher darüber und dann wird es sozusagen improvisiert und gedreht. Also es ist ein gegenseitiges Aufladen. Und das Tolle ist ja dadurch, dass wir mit der Kamera arbeiten, es muss ja nur einmal gut sein.
Sagt die Regisseurin. Die deutsche Ordnungsmacht kommt in Ramadram ziemlich schlecht weg. Die Hamburger Punkband Boy Division spielt dumme Rassisten, die einen Ermittler losschicken, um das Migrantpolitan zu beobachten.
Da in diesem Migrantopolitan irgendwie, da gehen lauter verdächtige Ausländer ein und aus, Nafris, Schwarze, alles, das ganze Programm.
Nadine Jessen hält diese Darstellung keinesfalls für übersteigert, im Gegenteil.
Wenn unsere Darsteller am Bahnhof auf ihre Freunde warten, werden die von der Polizei kontrolliert. Da kann ihnen jeder unserer Darsteller stundenlang drüber erzählen.
Impowertainment nennen Nadine Jessen und Kamerafrau Judith Rau von New Media Socialism ihre Arbeitsform. Unterhaltung und Ermächtigung. Migrantinnen und Migranten spielen und erzählen, wie sie Deutschland erleben. Das Virus spielt in den bisherigen Folgen keine Rolle. Es gibt schon Reaktionen aus Gambia, Nigeria, der Türkei und Australien, wo Leute Ramadram anschauen und darüber lachen, wenn am Ende der vierten Folge drei Männer etwas bei ihren Schnurrbärten schwören.
Stefan Keim über die Ramadram-Soap von New Media Socialism. Die nächste Folge geht heute Abend online auf kampnagel.de.
Störung im Betriebsablauf. Der Dramatiker Oliver Kluck. An den Orten der Arbeit.
Oliver Kluck bewegt sich zwischen den Welten, ist nicht nur Dramatiker, er hat auch als Lokführer gearbeitet. In der aktuellen Ausgabe seiner Rang 1-Kolumne lässt er uns teilhaben an seinen Gedanken zur Krise unserer Zeit.
Was gestern geschrieben war, ist heute schon nicht mehr zu gebrauchen. Die Stoffe entziehen sich meinem Zugriff. So ist die Gelegenheit günstig, sämtliche Arbeiten auf der Stelle einzustellen. Die Theater sind seit ein paar Wochen dicht, der Verlag ist ebenfalls geschlossen. Der Schaden ist überschaubar, zumindest in meiner Sache. Die letzte Produktion liegt so lange zurück, dass ich mich nicht mehr an sie erinnern kann. Castorf ist nicht der Einzige, der an Anklam das Warten lernt. Irgendwie geht es auch so und manchmal macht es Spaß. Letzten Freitag zum Beispiel, als mir ein Freund einen etwas unfreundlichen Pressebeitrag schickt. Geschrieben steht, dass all die freischaffenden Ballastexistenzen dieser Republik die gerade erst ausgeschütteten Hilfen schon ganz bald zurückzahlen müssen. Zumindest konnten bis dahin ein paar Makler gerettet werden, Top-Versicherer und Finanzdienstleister. An den Künstlern soll jeder sehen können, nicht alles ändert sich.
Oliver Kluck mit seiner Störung des Betriebsablaufs. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Die Beiträge unseres Theatermagazins können Sie wie immer nachhören auf deutschlandfunkkultur.de. Hier geht's jetzt weiter mit dem Filmmagazin Vollbild. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Bleiben Sie gesund.